Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die Ingenieure, die es gemacht haben, die sagen, das bleibt sogar bei Kernschmelze dicht. Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, die sehen das natürlich komplett anders.
Die Problematik ist, dass durch das Schiff mehr Unsicherheiten hineinkommen. Wellenschlag, man hat nicht diese großen Betonabschirmungen und verbunkerten Behältnisse.
Das ist Heinz Mietal von Greenpeace und die sagen eben, dieses Schiff ist im Endeffekt wie ein schwimmendes Tschernobyl. Seit dem Wochenende ist das erste schwimmende Atomkraftwerk unterwegs aus Russland. Wofür es gut sein soll und wie gefährlich es wirklich ist, das erfahrt ihr in der aktuellen Podcast-Ausgabe vom Update am 30. April. Außerdem wird es bei uns um Alice Weidel gehen, die Fraktionschefin der AfD. Die hat nämlich vor dem Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt. Es geht um einen Hasskommentar, der nicht mehr weiter verbreitet werden darf. Die Details dazu und was das bedeutet für Facebook und für Alice Weidel, die bekommt ihr gleich. Außerdem wollen wir wissen, ob Unibibliotheken überhaupt noch Bücher brauchen oder ob die nicht unnötig viel Platz wegnehmen, wenn Studierende in Ruhe in der Bib lernen wollen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schwimmendes Tschernobyl, so nennt Greenpeace ja das erste schwimmende Atomkraftwerk, das am Wochenende aus Russland losgefahren ist. Und für Greenpeace ist es eben so, dass dieses schwimmende AKW ein sehr, sehr hohes Risiko birgt. Warum das so hoch ist, ich habe mal nachgefragt bei Heinz Smital von Greenpeace. Der ist gelernter Atomphysiker. Und um uns mal so eine generelle Einschätzung zu geben, wollte ich erstmal von ihm wissen, welche Größe Ordnung hat denn dieses AKW auf dem Schiff im Vergleich zu einem AKW auf dem Festland?
Das AKW auf dem Schiff sind im Prinzip zwei Reaktorblöcke mit je 35 Megawatt elektrischer Leistung. Das ist vielleicht etwa 10-mal kleiner als im Prinzip ein Reaktor an Land. Die Problematik ist aber, dass sozusagen durch das Schiff mehr Unsicherheiten hineinkommen. Wellenschlag, man hat nicht diese großen Betonabschirmungen und verbunkerten Behältnisse. Und die andere Problematik ist, dass es ja jetzt eine Serienproduktion starten soll. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Schiff zu tun, sondern wir beobachten am Beginn eines Wettrüstens zwischen Russland und China. Und das sind zig solcher schwimmenden Atomkraftwerke geplant. Es ist geplant, die auch in allen möglichen Ländern der Welt einzusetzen. Und insofern werden hier sehr viele Transporte mit hochradioaktivem Atommüll quer um den ganzen Globus gehen. Und das ist eigentlich auch die große Dimension, die das ganze Projekt hat.
Wenn jetzt tatsächlich was passieren sollte, also was könnte denn passieren, wenn jetzt wirklich ein Unfall passiert auf so einem russischen AKW-Schiff?
Da hat es immer wieder auch größere Unfälle gegeben, speziell beim Beladen von solchen Schiffsatomreaktoren, zum Beispiel 1985 bei einem nuklearen Atom-U-Boot K31 ist es beim Beladen zur spontanen Kettenreaktion gekommen. 300 Leute etwa sind da verstrahlt worden, eine Wolke, die einige Kilometer weit geht. Das sind sicherlich geringere Auswirkungen als jetzt bei einem Super-GAU eines großen Kraftwerkes an Land. Aber es ist eben mobil und es ist geplant, dass sehr viele solcher Schiffe, solcher schwimmenden Atomkraftwerke gebaut werden. China rechnet jetzt mit 20 solchen und das ist doch eine atomare Aufrüstung, die deutlich größer ist als dieses eine schwimmende Atomkraftwerk jetzt.
Sie haben eben selber schon mal die Atom-U-Boote angesprochen, die gibt es ja eben, die nutzen die Atomenergie für den Antrieb. Ist das eigentlich irgendwie vergleichbar mit diesem Schiff oder ist das eine völlig andere Dimension?
Der Ausgangspunkt ist vergleichbar. Das ist im Prinzip ein Reaktor, der auch in einer etwas anderen Variante in Atom-U-Booten verwendet wird. Der Punkt, der hier bei diesem schwimmenden Atomkraftwerk neu ist, ist, um eine längere Betriebsdauer zu ermöglichen, dass man das nicht sozusagen alle paar Jahre wieder zurückschleppen muss nach Murmansk. Um diese Zeit zu verlängern auf 10 bis 12 Jahre, hat man eben auch den Brennstoffwechsel auf dieses Schiff sozusagen mit implementiert. Das heißt, der Reaktor wird auf diesem schwimmenden Atomkraftwerk entladen. Es gibt dann dort nasse Brennelementelager mit hochradioaktivem Atommüll. Es wird mehrere solche Brennstoffwechsel auf diesem Schiff geben und das ist neu. Sowas gibt es nicht auf Eisbrechern oder auf atomaren U-Booten.
Ich habe noch mal eine Frage zu der geringeren Gefahr, von der Sie gerade gesprochen haben. Warum ist die geringer, wenn so ein Unfall passieren würde auf einem Schiff?
Es hängt eigentlich sozusagen mit der Leistung des Reaktors zusammen. Eine sehr hohe Reaktorleistung hat dann auch eine sehr starke Nachwärme. Und die unter Kontrolle zu bekommen, ist entsprechend schwieriger, wenn das große Dimensionen hat. Also die Freisetzungen werden sozusagen hier geringer sein als bei einem großen Störfall auf einem Land-AKW, das eben einige 100 Mega oder 1000 Megawatt elektrische Leistung hat. Aber im Meer ist es so, dass wenn sozusagen ein hochradioaktives Brennelement im Prinzip dann im Meer ist, dass es eine nicht versiegende Quelle ist, die sozusagen das Meer ständig über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte kontaminieren wird. Deswegen hat es ja auch einen Bann gegeben, dass Atommüll nicht ins Meer versenkt werden kann. Am Anfang dachte man ja, das Wasser schirmt das ja ab. Die Strahlengefahr sozusagen hat man hier unterschätzt, aber es ist eben so, dass das Wasser die Radioaktivität verfrachtet und dann so große Fahnen von Radioaktivität sich entlang der Meeresströmungen ziehen und das ist doch eine sehr bedenkliche Option. Letztlich ist es mit großem Risiko behaftet und eben eine atomare Gefahr, die jetzt auf unseren Weltmeeren zunehmen wird.
Russland hat ein schwimmendes Kernkraftwerk, bisher noch das einzige weltweit, aber es soll eben in Serie gehen. Und was daran kritisch ist, das hat uns Heinz Siemtal von Greenpeace erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, zumindest nicht nur für mich, hoffe ich, sondern für euch auch. Vielleicht kennt ihr das ja, kein Frühstück morgens kriege ich sofort schlechte Laune. Ja, das ist nicht schön. Und immer, wenn ich lange nichts zu essen habe, dann verhält es sich ähnlich. Deshalb kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, Geld für eine App auszugeben, dass ich die nächsten 12 bis 24 Stunden nichts essen soll. Aber Verena von Kaltz aus unserer Redaktion, es gibt eine Menge Leute, die genau das machen. Warum denn?
Dahinter steckt, dass seit einiger Zeit gerade im Silicon Valley in Kalifornien immer mehr Menschen, also vor allem auch CEOs von Tech-Firmen, die da ja in Massen sitzen, auf das sogenannte intermittierende Fasten aufspringen und das auch sehr breit propagieren, so wie zum Beispiel der Investor und ehemalige CEO des Unternehmens Evernote, Phil Liebin, der hat es beim TV-Sender CNBC so erklärt, was er da eigentlich macht.
Basically, I try to fast for 2 to 8 days in a row, basically on nothing but water and coffee and tea, and then I'll eat normally for about the same period of time, and then I'll fast again. The biggest advantage for me is fasting are really the mental effects. I feel a real mental clarity, an increased focus, and almost like a low-level euphoria.
Genau.
It feels really good.
Er fühlt sich sehr gut. Das heißt, er fastet immer so ein paar Tage lang. Dann isst er ungefähr auch ein paar Tage lang nichts, gar nichts. Und dann wieder normal. Und damit hat er nicht nur 40 Kilo abgenommen im Laufe von einigen Monaten. Er war vorher relativ übergewichtig. Sondern er fühlt sich auch sehr geistig leistungsfähig und manchmal auch sogar ein bisschen euphorisch.
Und das spornt andere jetzt so sehr an, dass sie das auch gerne unbedingt möchten, diesen Zustand erreichen.
Anscheinend schon. Also das intermittierende Fasten kriegt immer mehr Zulauf. Das Magazin Bloomberg berichtet, dass sich die Google-Suchanfragen nach intermittierendem Fasten in den letzten 3 Jahren verzehnfacht haben. Inzwischen haben sie anscheinend auch die Suchanfragen nach Diät übertrumpft, das will ja schon was heißen. Und jetzt bringen eben auch immer mehr Firmen Apps und Produkte auf den Markt, um Geld mit diesem Trend zu verdienen.
Also das heißt, da gibt es viele unterschiedliche Varianten, oder was?
Ja, da gibt es verschiedenste Varianten und viele Unternehmer wittern jetzt richtig dickes Geld. Also zum Beispiel wirst du dann in Apps oder sowas angewiesen, einen Tag lang was zu essen und den nächsten Tag lang gar nichts. Oder dass du nur in einem Zeitfenster von 8 Stunden pro Tag was isst und dann 16 Stunden nichts mehr, wenn du das auf 24 24 Stunden beziehst, dann bedeutet das, dass du zum Beispiel abends um 20 Uhr das letzte Mal was isst und dann erst wieder am nächsten Tag um 12 Uhr. Und damit fällt dann das Frühstück flach für dich, ne, Sonja? Mhm. Oder du bestellst dir so ein Kit mit Tütensuppen und anderen Fertiggerichten, mit denen du dann über 5 Tage lang über die Runden kommen willst. Das sind dann so 1000 Kilokalorien pro Tag. Und das nennt sich sogenanntes Scheinfasten und ist, glaube ich, für $250 zu haben.
Und gepusht worden ist dieser Trend von den Techies aus dem Silicon Valley, ja?
Das ja, ist wirklich, okay. Genau. Also Phil Levin sagt, dass ja gerade in der San Francisco-Gegend im Silicon Valley immer wieder neue Trends sehr gehypt werden, also Clean Eating oder dann ist wieder Meditation auf dem Plan, solches Zeug. Und seit einiger Zeit ist es eben dieses Teilzeitfasten.
This is definitely a trend that's just starting to happen right now. There's definitely a support group of CEOs and VCs and other people. So I'm connected with a bunch of folks. It's exactly what you'd expect from faddish San Francisco behavior.
Genau, die CEOs sind einfach alle gut vernetzt und können das auch pushen und deswegen kommt es auch so gut an.
Naja, also ich meine, was ich mich frage, dieses Hin und Her, Essen, dann wieder lange nichts essen, ich meine, ist das gesund?
Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Also das ist ja immer bei diesen ganzen Ernährungsstudien auch schwierig. Also Versuche an Tieren, zum Beispiel an Mäusen, deuten darauf hin, dass eine regelmäßige Reduzierung der Kalorienaufnahme das Leben durchaus verlängern kann. Es scheint auch so zu sein, dass die Methode Diabetes vorbeugen könnte und sich positiv auf den Stoffwechsel auswirken kann. Allerdings gibt es bisher nur sehr wenige Studien an Menschen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung äußert sich auch zu dem Thema, sagt, dass es vor allem wenig oder gar keine Langzeitstudien gibt. Und deshalb ist eben auch nicht bekannt, wie eigentlich das richtige Maß dieses intermittierenden Fastens aussehen soll und was es für mögliche Langzeitfolgen gibt.
Was kann denn schiefgehen dabei?
Also je nachdem, wie krass du das betreibst, kann so ein Essverhalten schon eine Belastung sein für den Körper. Und es kann möglicherweise auch zu Essstörungen führen. Das sagen mehrere Expertinnen, die sich mit dem Thema auskennen, dass es eben bei dieser Art der Ernährung einfach die Gefahr gibt, eine Magersucht zu entwickeln, weil du immer mal wieder halt nichts isst und das dann vielleicht übertreibst. Und auch Phil Levin sagt, also für ihn funktioniert das intermittierende Fasten super, er fühlt sich sehr gut damit, aber jemand, der eh schon dünn ist, dem wird er das eher nicht empfehlen.
The fasting routine works for me because I had so much body fat. It's not necessarily something that anyone could do. I mean, I think if you're already really skinny, then of course you shouldn't be fasting.
Also insofern besser die Finger davon lassen, wenn man eher ein paar Kilo weniger auf den Rippen hat.
Intermittierendes Fasten, das ist ein Trend aus dem Silicon Valley. Was sich genau dahinter verbirgt, Infos dazu habt ihr bekommen von unserer Reporterin Verena von Keitz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Hamburger Landgericht hat eine Entscheidung getroffen und zwar zum Thema Hasskommentare bei Facebook. Demnach muss Facebook dafür sorgen, dass ein beleidigender Kommentar gegen die AfD-Politikerin Alice Weidel nicht weiter verbreitet wird. Und zwar sowohl über deutsche IP-Adressen als auch über ausländische Server. Zum Beispiel per VPN, also Virtual Private Network. Wie genau das technisch funktionieren soll, das ist aber noch nicht klar. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich diesen Fall genauer angesehen. Was genau war denn an dem Kommentar beleidigend, um den es geht?
So einiges. Also ich habe den Kommentar ziemlich problemlos als Screenshot gefunden, ganz ohne über einen ausländischen Server zu gehen. Ich will das jetzt nicht zitieren, aber darin wird Alice Weidel unter anderem als Nazi-Drecksau beschimpft. Der Kommentar stand bei Facebook unter einem Post zu einem Artikel der Huffington Post. Und in dem Artikel ging es darum, dass sich Weidel angeblich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen haben soll. Es ist aber ja bekannt, dass Weidel lesbisch ist und dementsprechend rustikal war dann auch die Ausdrucksweise in dem Kommentar.
Und dann hat Alice Weidel den Kommentar bei Facebook als Hasskommentar gemeldet oder was ist dann passiert?
Alice Weidel hat da erstmal gar nichts von mitbekommen. Der Kommentar wurde im September verfasst. Jemand anders hat ihn dann direkt gemeldet, sogar noch am selben Tag, an dem er verfasst wurde. Daraufhin gab es dann von Facebook aber nur so eine Standardantwort. Zitat, vielen Dank für deine Meldung. Es war richtig, uns das mitzuteilen. Wir haben uns den Kommentar angesehen und festgestellt, dass er gegen keinen unserer Gemeinschaftsstandards verstößt. Zitat Ende. Und dann folgte der Hinweis, man könne den Verfasser des Hasskommentars ja direkt blockieren oder als Freund, Freundin entfernen.
Aber das war ja, glaube ich, gar nicht der Punkt. Also, weil es ging ja um eine öffentliche Beleidigung.
Genau. Und an der Rechtslage in Sachen Hasskommentare hat sich zum Jahreswechsel was geändert, weil seit 1. Januar nämlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft getreten ist. Und danach müssen Netzwerkbetreiber wie eben Facebook Beiträge, die Nutzer gemeldet haben und deren Inhalt offensichtlich rechtswidrig ist, innerhalb von 24 Stunden löschen. Die Nutzerin, die den Kommentar im September gemeldet hatte, hat ihn dann im Januar nochmal gemeldet, aber die gleiche Antwort bekommen. Und im Januar hat dann auch Alice Weidel von dem Kommentar erfahren.
Ist denn klar, dass der Kommentar rechtswidrig ist?
Es gibt im Strafgesetzbuch einen Paragraphen 185 zur Beleidigung. Und das ist eine Straftat, wenn sich das Opfer in seiner Ehre verletzt fühlt. Und auf der Grundlage hat Weidel dann Ende Januar gegen Facebook geklagt und heute eine einstweilige Verfügung erwirkt.
Und was heißt das jetzt?
Das heißt, dass Facebook verhindern muss, dass diese Beleidigung weiter verbreitet wird. Und zwar nicht nur unter Nutzern mit einer deutschen IP-Adresse, das ist nämlich schon passiert, sondern eben im ganzen Internet, in allen Ländern. Und wie genau Facebook das technisch machen soll, das ist aktuell nicht klar. Die Begründung der Richter steht aber noch aus und wahrscheinlich wird das dann da drin stehen.
Was ist denn, wenn Facebook das gar nicht schafft, also diese Verbreitung zu stoppen, wenn es nicht gelingt?
Dann kostet es Geld. Es kann dann ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro verhängt werden.
Die AfD-Politikerin Alice Weidel hat vor dem Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt. Das heißt, Facebook muss dafür sorgen, dass eine Beleidigung aus einem Hasskommentar gegen Weidel nicht weiter verbreitet wird. Infos dazu von Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, habt ihr in den vergangenen 4 Wochen morgens auch immer so ausgesehen wie ein Kaninchen, das jede Nacht hart durchgefeiert hat? Falls nein, herzlichen Glückwunsch. Falls ja, ich fühle mit euch. Die gute Nachricht ist, das Schlimmste ist vorbei mit dem ganzen Pollenalarm. Also zumindest die Birkenpollen werden langsam weniger. Schlechte Nachricht, wenn ihr jetzt auch noch gegen Gräser oder Pappel oder alles, was eben nach der Birke blüht, allergisch seid, dann geht das leider mit diesem Kaninchen-Look fröhlich so weiter. In Bayern will man die Pollenvorhersage jetzt genauer und vor allen Dingen auch schneller machen, also fast in Echtzeit. Und dafür hat man eine Hightech Pollenmessstation eingerichtet. Denn, das muss man wissen, bis jetzt dauert es eben mehrere Tage, bis so eine Analyse der Pollen fertig ist. Und diese Pollenstation will das wesentlich schneller schaffen. Wie diese POMO, also der Pollenmessmonitor, funktioniert, das hat mir Caroline Herr erklärt. Die ist vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Frau Herr, wie funktioniert denn der POMO?
Der elektronische Pollenmonitor letztendlich saugt als Station über einen Filter Luft an und in dieser Luft untersucht er die Pollen, indem die Pollen auf einen Träger gebracht werden, dann mikroskopiert werden und mehrfach fotografiert werden. Und dann kriegt man sozusagen, ähnlich wie bei einer Bilderkennung, zum Beispiel wenn ich
das
Handy
Bilderkennung
habe, erkennt er dann das Bild Birkenpolle.
Station heißt aber, der ist fest montiert, der bleibt immer an ein und derselben
Ganz
Stelle.
Ganz ähnlich wie die anderen Luftmessstationen, die Sie auch kennen, für die Luftschadstoff. So ist das auch ein festes Gerät, doppelt so groß wie ein Kühlschrank vielleicht vom Außen her. Auch sieht auch genauso aus, ganz unereignisreich bis auf den Filter obendrauf. Innen drin sind Mikroskop, Kamera und Computer, die dann sozusagen die ganze Arbeit machen. Also automatisierte Pollenerkennung.
Das heißt, der kann auch dann im Zweifelsfall ganz genau unterscheiden, das ist jetzt zum Beispiel eine Birkenpolle oder das ist eine Polle von der Fichte.
Ja, wobei man muss natürlich sagen, die Polle von 2 Birken muss nicht immer gleich aussehen, je nachdem unter welchen Umwelteinflüssen, unter welcher klimatischen Bedingung sie sozusagen durch die Gegend fliegt. Das heißt, er erkennt im Prinzip Charakteristika von Birkenpollen und von anderen Pollen und versucht zu unterscheiden. Es kann auch mal sein, dass er sagt, hier kann ich nicht entscheiden. Und wenn da zum Beispiel eine sehr hohe Quote ist, dann müsste man schauen, warum erkennt er das jetzt nicht. Kann man mit manuellen Methoden nachschauen und das eben wieder nachsteuern. Aber grundsätzlich erkennt er sozusagen verschiedene Pollentypen, die man ihm beigebracht hat. Zum Beispiel neue Pollen kann er auch nicht erkennen. Das macht man auch mit den alten manuellen Systemen.
Wie groß ist dann das Gebiet, das der POMO abdeckt?
Die POMOs in Bayern, das sollen sozusagen 8 Stationen sein, die gemeinsam dann ein Bild von ganz Bayern geben. Das heißt, man kann nicht sagen, wie groß ist das Gebiet, was der POMO abdeckt, sondern im Verbund sind sie dann aufgrund der Prognosen, die wir haben, also Ausbreitungsrechnungen, in der Lage, eine Aussage für Bayern zu machen. Das ist das Konzept.
Und wie genau oder wie schnell arbeitet das System dann?
Der saugt regelmäßig Luft an und alle 3 Stunden kriegt man neue Daten. Das ist im Prinzip das, was ihn auch so interessant macht. Das heißt, die jetzigen Prognosen, die Sie so kennen von den verschiedenen Polleninformationsdiensten, die beruhen auf zum Teil 14 Tage alten Messwerten. Und jetzt wird man sozusagen 3 Stunden alte Messwerte für Prognosen haben. Und man wird auch natürlich die Daten so online geben können, dass auch Bürger schauen können, wie verändert sich gerade in den letzten Stunden der Pollenflug in Bayern.
Bedeutet diese Messmethode ist genauer, sie ist präziser für Allergiker?
Vor allem zeitnah. Also präziser würde ich sagen, das ist gar nicht so das Problem, dass wir nicht in der Lage wären, auch schon mit einem heutigen System sehr gut Birke zu erkennen. Sondern die Frage ist einfach, wie schnell habe ich die Information beim Patienten? Mhm. Und das ist das, was entscheidend verbessert wird, dass wir die Information schneller kriegen, zeitnah kriegen und damit natürlich auch besser darauf reagieren können. Mit auch vielleicht Maßnahmen, die wir selber ergreifen, Maßnahmen, die der Arzt ergreift, Medikamente und diesen Dingen.
Das heißt, das ist im Endeffekt auch das, wo mir die Daten als Allergikerin dann helfen können.
Genau, das ist der wichtigste Teil für Sie als Allergiker, dass Sie beobachten können, nicht nur wie hoch ist der Flug in den letzten Stunden gewesen, sondern auch so wie viel ist er angestiegen, wie viel ist er abgefallen. Sie können sie ein bisschen vergleichen. Nimmt es gerade noch zu oder ist es schon wieder am weniger werden? Das sind so interessante Daten, ja auch für die Planung für die nächsten paar Tage. Was habe ich vor, was möchte ich planen?
Jetzt, wo ich es gehört habe, habe ich gerade gedacht, Caroline Herr vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit klingt selber ein bisschen verschnupft. Ne? Möglicherweise sind die Pollen daran schuld. Ab kommenden Jahr will Bayern mit einem Pollenmonitor die Allergiker schneller vor Pollen warnen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist schon ein krasser Einschnitt, was die Uni Zürich da plant. Die Uni Zürich will nämlich ihre 80 Bibliotheken auf 20 reduzieren. Dafür soll es zum einen eine sehr, sehr große Zentralbibliothek dann geben und die Bücher, die soll man nur noch bestellen können. Also im Endeffekt das, was ihr von der Bib kennt. Schmökern, sich mal in Ruhe einarbeiten, direkt was durchlesen in der Bibliothek. Das wäre dann so nicht mehr möglich. Ja, es hat viel Kritik gegeben und Unbehagen über das, was die Uni Zürich davor hat. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn das wirklich so wäre, bräuchten wir denn überhaupt noch Bücher in den Bibliotheken? Unsere Reporterin Rebecca Endler hat mal nach Antworten gesucht.
Ja, also ja klar. Ich meine, eine Bibliothek ohne Bücher, was wäre das? Eine Theke? So, ich bin hier in der Uni-Bibliothek in Köln. Alles ist ganz ruhig. Warum kommt ihr in die Bib?
Ja, um hier besser zu lernen.
Ja, ich lerne gerade für das zweite Staatsexamen.
Weil ich lernen muss. Brauchst du die Bücher, die hier stehen?
Nein.
Nie?
Nee.
Nein. Nee. Die sind schon veraltet alle. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Ich meine, wir reden hier von Büchern. Die stehen doch nicht einfach nur so rum, um vollzustauben. Sie sind eine Einladung, darin rumzustöbern, entlang dieser riesigen Regale zu meandern, den Geruch von diesem alten Papier und dem bisschen Staub einzuatmen und irgendwas darin zu suchen, anstatt sofort mit einem Mausklick alles zu finden. Okay, wenn ich ehrlich bin, dann erzähle ich hier gerade was, was ich selbst noch nie gemacht habe. Aber es ist doch eine romantische Vorstellung, die ich mit einer Bibliothek verbinde.
Die Bücher brauche ich nicht. Und ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der eins von den Büchern aus dem Regal genommen hat.
Das ist ein bisschen lustig und auch ein bisschen traurig. Aber irgendwie auch logisch. Bücher altern. Bücher können nicht einfach geupdatet werden. Und sie können auch nicht in die Cloud geuploadet werden. Bücher nehmen Platz weg, verstauben.
Glauben Sie, wie viele von den Büchern werden tatsächlich noch gelesen? Was schätzen Sie so?
Von den Büchern jetzt noch hier im Lesesaal?
Diese Dame ist Bibliothekarin. Und weil ich sie mit meinen Fragen einfach so überfalle und sie keine offizielle Sprecherin ist, belassen wir es auch bei einer Bibliothekarin. Also, wie viele Bücher werden noch ausgeliehen?
Ja, sagen wir mal im Lesesaal.
Im Lesesaal. Ja, also ich fürchte tatsächlich wirklich ganz wenig. Also 20%.
Okay, krass. Das heißt, 80% der Bücher hier stehen seit Jahren unangetastet im Regal. Das überrascht mich dann doch. Ausgenommen davon sind die Lehrbuchsammlungen. Die werden nämlich ständig aktualisiert und auch weiterhin viel genutzt. Der Rest aber könnte ausgemistet werden. Nicht nur in Zürich, wo von den 80 Fachbibliotheken 60 eingestampft werden sollen, sondern eigentlich überall. uralte Enzyklopädien, Konversationslexika, der Pschrembel der 60er Jahre, das alles kann weg.
Gut, das ist auch, wird auch hier so der Trend sein, weil es einfach mehr, immer mehr zum E-Book geht, ne?
Das E-Book. Günstiger, platzsparender und falls nötig schneller aktualisierbar.
Na, der große Vorteil ist ja bei den E-Books, dass dann immer direkt ganz viele Leute darauf zugreifen können und nicht nur einer. Und wenn einer ein Buch hier ausleiht und gedruckt ist, dann ist es ja auch erstmal für 4 Wochen ausgeliehen.
Bibliotheken brauchen immer Bücher, weil das Lernen mit klassischen Handbüchern steht ziemlich hoch im Kurs.
Frank Berzbach ist Arbeitspsychologe und der Autor mehrerer Bücher darüber, wie sich die Umwelt auf unsere Kreativität und unser Lernverhalten auswirkt. Er sagt, das analoge Lesen und Lernen hat eine ganz andere Kraft als das Lernen vor dem Computerbildschirm.
Das heißt, in Büchern zu stöbern ist natürlich auch eine große Quelle der Kreativität. Das ist was ganz anderes als googeln. Ich finde es beruhigend, in Räumen mit vielen Büchern zu sein.
Die Bibliothekarin sieht das ähnlich.
Ich persönlich, ne, finde es irgendwie schön, also wenn ich weiß, Bücher stehen in meinem Rücken oder ich sehe ein paar Bücher und das irgendwie auch inspirieren und... Ja, hat so einen gewissen Flair. Aber es gibt tatsächlich ja auch schon Bibliotheken, die sich dann anstatt richtiger Bücher Fototapeten hinkleben. Ne? Nur, dass man halt den Flair hat.
Eine Fototapete mit Bücherregalen. Ach, das ist in etwa so, wie sich vor einem Lagerfeuer an einem Flachbildschirm wärmen. Und das ist die Zukunft.
Und wie würdest du es finden, wenn es hier gar keine Bücher mehr gibt?
Fände ich persönlich für mich in Ordnung, muss ich sagen.
Frank Berzbach, die Bibliothekarin und ich, wir sind romantisch, wenn es um die Bücher geht. Die Studis, die sind da eher pragmatisch. Denn das Problem sind eigentlich nicht die Bücher, sondern den Platz, den sie wegnehmen. Immer mehr Studenten keilen sich um die begehrten Arbeitsplätze. Und wer in der Prüfungsphase nicht schon ganz früh sein Ladekabel in irgendeine der begehrten Steckdosen steckt, nun, der hat das Nachsehen.
Und ist es so ein bisschen wie im Urlaub, dass man sein Handtuch auf die Liege schmeißen muss?
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt dann auch Leute, die dann 3, 4 Plätze für die ganzen Freunde reservieren und dann erstmal ein Stündchen Kaffee trinken gehen. Also.
Man braucht halt auf jeden Fall mehr Arbeitsplätze, aber man braucht halt auch dementsprechend mehr Steckdosen. Aber ich meine, die Uni ist eh altmodisch genug, dann muss man nicht noch verstopfte Bücher rumstehen lassen, einfach nur, damit es schön aussieht.
Und das war's von uns auch schon wieder heute Abend. Dass ihr heute dabei gewesen seid, freut vor allen Dingen Verena von Kaltz.
Ja, auf jeden Fall.
Und mich auch. Und wir sind dann morgen wieder für euch am Start. Bis dahin einen wunderschönen guten Abend.
Tschö.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.